Hallo, liebe Freunde der Kunstszene. Das heutige Gespräch hat etwas anders stattgefunden als die bisherigen. Bisher habe ich immer meine Gesprächspartner online getroffen, weshalb ich dann auch mit Personen zum Beispiel aus Texas oder New York oder so sprechen konnte. Heute ist aber Wochenende und ich sitze inmitten eines großen Ärztekongresses in Berlin in einem nicht mehr benötigten Vortragsraum. Und bei mir ist der letzte wohl noch lebende Bauhausarchitekt Dieter Bankert. Dieter Bankert ist 84 Jahre alt, topfit im Kopf. Er macht noch täglich 10 Klimmzüge, was exakt 9,5 mehr sind, als ich überhaupt könnte. Und er hat am Bauhaus in Dessau unter Walter Gropius gelehrt. Und er malt auch. Über seine Zeit am Bauhaus, seine Gedanken und seine Malerei werden wir heute sprechen. Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen. Hintergrund. Das Bauhaus war eine Schule für Architektur und angewandte Kunst, die nach dem Ersten Weltkrieg, das war 1919 in Weimar, von dem Architekten, Designer und Stadtplaner Walter Gropius gegründet wurde. Am Bauhaus sollte mit neuen Formen experimentiert werden. Unterrichtet wurde Malerei, Grafik, Fotografie, Bühnenkunst, Tanz und vieles mehr. Das Ziel des Bauhauses war es, preiswerte und funktionale Produkte zu entwerfen, die dann der Industrie als Modell dienen sollten. Die städtebaulichen Probleme und die Wohnungsnot der 1920er Jahre wollte Gropius lösen, indem er Massenwohnbauten entwarf. Man kennt diese aus Berlin. Zwei berühmte Lehrer waren am Bauhaus. Das war zum Beispiel der Maler Paul Klee und der Maler Wassily Kandinsky. Hallo Dieter Bankert.
Ja, hallo Petra Lossen.
Wir haben zwei schwierige Namen. Dein Name ist lustig, meiner ist nur schwierig.
Ja, ich denke, es findet sich immer irgendwas zusammen.
Ja, was ist die Bedeutung von Bankert genau?
Ja, das kommt vor, wenn ich im Theater sitze bei Wilhelm Tell und höre dieser elende Bankert. Da lachen meine Schülerfreunde.
Ja, so wie ich.
Hat die da gemeint? Wohl eigentlich nicht, aber vielleicht doch.
Und die Bedeutung ist
dann? Das ist ein uneheliches Kind, das ist auf der Bank gezeugtes Kind. Es kann Napoleon gewesen sein oder irgendeiner von den großen Leuten damals.
Dann ist vielleicht in deiner Vergangenheit irgendwie vor Generationen.
Bestimmt was Adliches, ja, oder sowas.
Ja, irgend sowas.
Ist vorgefallen. Weil der Name Leute war haben sich das gemerkt und haben Spaß dran gehabt, dann die Nachfolger Bankert.
Genau.
Zu diffamieren.
Ja, diffamieren ist man. Ja, genau.
Ja. Fühl mich aber nicht so.
Nee, nicht mehr jetzt. Nee. Nee, muss man nicht. Dieter, ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass du das Gespräch mit mir führst. Du bist, ich sag mal, einer der letzten noch bei uns seienden Bauhausarchitekten. Darf ich das sagen?
Das ist eigentlich könnte ich das gerne annehmen. Das ist ja auch ein Lob gewisserweise. Aber es gibt die Geschichte dazu. Als ich am Palast der Republik gearbeitet habe, das ist also in den 16, 17 Jahren gewesen, da wirst du kennen, diese Glasfassade des Palastes der Republik der DDR, ja. Also das Kulturhaus der ja. DDR und geliebt. Und ich habe die Fassade unter anderem gemacht. Entworfen. Und da haben die Leute, meine Leute in der DDR, meine Freunde, Architektenfreunde gesagt, du Bauhausarchitekt. Ne? Aber das war ein Schimpfwort, weil mir sozusagen nichts Besseres eingefallen ist, diese Glasfassade. Damit hatte ich noch überhaupt nicht das Bauhaus im Sinne. Nicht, dass ich da mal später auch hätte vielleicht arbeiten können.
Ja.
So ist das entstanden. Und Bauhausarchitekt ist eigentlich gar nicht erlaubt, denn Gropius hat es vermieden, zu sagen, Bauhausarchitektur. Und auch Mies van der Rohe würde das nicht gut finden oder Hans Meyer, wenn man Bauhausarchitekten zu ihnen sagen würde. Die waren die Direktoren und die waren damals die Meister, nicht? Und wir jetzt in der DDR waren schon lange nicht mehr jetzt direkt verbunden mit diesem Meisterhaus Bauhaus. Also wir sind keine Bauhausarchitekten in dem Sinne.
Ja, aber also ich bin großer Fan von Bauhaus. Ich habe mal ein bisschen Architektur auch studiert vom Bauhaus. Da gibt es einen tollen Film. Lotte, irgendwas mit Lotte geht ans Bauhaus oder sowas. Kennst du den?
Ja, ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich kann nicht drüber reden, weil ich kann mich nicht erinnern.
Okay, okay.
Na, Bauhaus Architektur ist ein Begriff, der sich eingebürgert hat. Das ist also, das meint das Kubische und genau. auf Grundformen bezogene Schmucklose, in Anführungszeichen, genau. bauen.
Genau.
Wobei das Bauhaus selbst, das muss ich immer dazu sagen, ein durchaus romantischer Bau ist. Also es ist nicht ein Verzicht auf Gestaltung oder selbst nicht mal auf Ornament, sondern es ist wirklich eine Komposition,
ja,
eine ganz
genau.
romantische Komposition ist das Bauhaus. Und nun ist aber dann in der Folge zu jeder Kiste, die irgendwo rumsteht und kein Dach hat oder auch unmöglich und kahl aussieht, ist das dann Bauhausarchitektur oder so Bauhausstil. Das ist noch schlimmer.
Ja. Ja.
Und da kann man ja jetzt Immobilien erwerben im Bauhausstil. Ne? Das meiste ist großer Mist. Ne?
Ja, okay.
Also das Etikett ist total falsch vergeben, aber es hat sich eingebürgert und man muss dann damit leben. Also wir bauen auch Bauhausarchitektur, wenn man das so in Anführungszeichen setzen will. Seit 10, 12 Jahren kann man auch in Dessau, ohne sich mit dem Bauordnungsamt in Kriegszustand zu befinden, kann man also auch Häuser ohne Satteldach bauen.
Aber ja.
bis dahin ist Bauhausarchitektur auch in Dessau neben dem Bauhaus eigentlich nicht erlaubt gewesen.
Unglaublich,
die Bebauungspläne haben Satteldach vorgeschrieben.
Ja.
Also wie in ganz Deutschland, das ist ja keine Ausnahme.
Ja, genau. Ja.
Und wir bauen also jetzt wirklich auch Kuben.
Ja.
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 Und im Bauordnungsamt die Sachen mit Bankert Sommer, so heißt mein Büro.
Ja.
Mit meiner Frau zusammen. Sie heißt Anne Sommer.
Ja.
Mit ihr zusammen. Sie haben ja den Ruf im Bauordnungsamt. Die schaffen wir nicht, jetzt zu Satteldächern zu zwingen.
Ja, ja, aber ist auch nicht schlecht, oder?
Wenn, ja,
dann
ja,
dürft ihr machen. So,
ja. Aber
ihr habt Narrenfreiheit.
Inzwischen ist es aber gang und gäbe.
Darf ich jetzt sagen, du bist ja stolze 85 Jahre alt, gell?
Nicht ganz.
Na, noch fast.
84.
Arbeitest du noch? Habe ich das richtig verstanden jetzt da aus deinen Erklärungen?
Ja, das kommt darauf an. Ich arbeite eigentlich nicht mehr. Meine Frau macht alle Geschäfte, aber ich kann sie nicht lassen, drauf zu gucken und mache kleine Projekte und vieles eben auch so in Vereinen oder so. Also
Entwürfe?
Ich fühle mich nicht als Rentner oder so
ja.
und versuche auch noch zu entwerfen. Und insbesondere habe ich mich eben auf die Malerei jetzt gemessen.
Da kommen wir auch nachher noch
zu. Dann sozusagen meine Zeit da so eingerichtet, dass ich da also Befriedigung bei der Malerei finde.
Ja.
Weil die Projekte sind auch nicht so toll in der Menge zu erhalten.
Ja. ja, wenn man einmal kreativ war, dann kann man gar nicht aufhören, oder?
Nee, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mich in den Garten sitze, was ich gerne mache, aber dann will ich über was nachdenken und möglichst etwas, was ich bauen möchte oder malen
ja.
möchte.
Du hast studiert also erstmal bist du 1938 in Leipzig geboren. Und du entstammst einer Baumeister- und Musikerfamilie?
Ja, diesen Satz finde ich ganz prima, sozusagen, wenn der immer wieder auftaucht.
Der steht geschrieben, ich habe ihn gelesen.
Ich erinnere mich dann immer dran, an die Wurzeln. Und ich hatte wirklich fantastische Großväter, also ein Musiker in Dresden, in der Philharmonie, ein Bartscher. Und mein Großvater mütterlicherseits war Baumeister. Und da ging es gar nicht anders, dass ich da wieder in da einsteige. Ich sollte allerdings Bauingenieur werden, nicht so was Versponnenes wie Architekt, weil mein Großvater, der hat die Architektur auch gleich mitgemacht. Also Baumeister sollte ich werden. Das war von der Rentler und das war ein toller Großvater. Hm?
So ein toller Name, finde ich. Baumeister, das klingt irgendwie so ganz edel.
Ja.
Aber Architekt, finde ich, klingt noch edler.
Stimmt, ja.
Das ist
aber Baumeister ist, kann man auch stolz drauf sein, wenn man wirklich als Baumeister bezeichnet wird.
Ja,
weil
ja.
das inkludiert, dass man auch ein Haus preiswert, solide, funktionell hinstellen kann.
Also du hast Architektur studiert bis 1962 an der Technischen Hochschule in Dresden. Und dann habe ich aus deiner Vita herausgelesen, nach dem Studium hast du Italien- und Spanienreisen gemacht.
Nein, während des Studiums.
Während des Studiums.
Das war der Spaß dabei. Das war das Diplom dran. Und wir mussten noch mal raus. Ne? Und,
ja.
und da ergab sich tatsächlich die Gelegenheit, mit einer Vermittlung der Westberliner Studentenschaft da raus zu kommen, nach Hannover zu fliegen und von dort dann als Bundesbürger eigentlich die Welt zu bereisen, solange das Geld reichte, was wir halt, eigentlich nicht hatten.
Und das war einfach nur, es war ja in der DDR. Ist
durchgehend abgehauen, ne? Sozusagen illegal geflogen.
Ihr seid illegal raus.
Wieder reingekommen. Ja. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, solange es die DDR gab.
Das ist ja krass. Also man konnte doch irgendwie abhauen.
Ja klar, also abhauen, das sowieso. In Stuttgart haben wir ein bisschen gearbeitet, um zu Geld zu kommen.
Ja.
Professor Siegel. Und da haben wir auch mit den Studenten diskutiert, natürlich den Sozialismus verteidigt, was sie gar nicht gut kannten. Und die haben es also ganz verblöd gefunden, dass wir wieder zurück in die DDR.
Ja, ich wollte es gerade, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Warum, um Himmels Willen, seid ihr zurückgegangen?
Wieder zurück, ja.
So ein bisschen suizidal.
Wie gut sich in der DDR studieren lässt, nicht? Dass man noch
war, ist weiß, das so, ja?
War das? Hat und, ja. Und gerade die TU dann in Dresden hatte Frau Ladner keiner im Westen. Also natürlich wäre es, also wenn wir nicht nach dem Westen gegangen wären, wäre es trotzdem vernünftig gewesen, wieder zurückzukehren, um das Diplom fertig zu machen.
Ja.
Denn mein Diplom hatte voller Anerkennung in der Bundesrepublik.
Ja, ja. Und du hast auch das Gefühl, es ist wirklich fundamentiertes, gutes Studium.
So ist das, ja.
Okay, ja. Ah, interessant. Hier im Westen wurde ja alles schlecht geredet,
ja,
und negativ und alles schlecht. Und wenn ich daran denke, habe ich immer nur so graue Bilder, graue Gebäude, so grau-braune Gebäude vor dem inneren Auge. Wir sind gestern an der
das Schmerzliche ist, dass
Mauer gewesen.
Dass das jetzt mit Russland passiert,
ja.
Abgesehen von Putins Katastrophe, aber in Russland ist es auch nicht schwarz und schlimm.
Ne? Ja.
Wo ist das? Eigentlich wiederholt sich das ärgerlich für mich.
Ja.
Mich auch immer versucht habe, also gegenüber den Leuten aus dem Westen zu erklären, dass es uns nicht schlecht ging.
Ja.
Auch ideell nicht schlecht. Man konnte sich da einrichten.
Ja, das ist noch gut zu wissen. Hört hin,
ja,
liebe
also,
Leute.
Also schon deine Generation weiß das nicht mehr so richtig.
Genau. Ich bin also gestern, wir sind dann an der Mauer gewesen, erschütternd irgendwie, aber mir ist etwas passiert. Also ich bin noch nicht viel in Berlin gewesen. Hm. Aber ich war gestern völlig erschüttert und ich weiß nicht warum. Ich habe es meinem Partner gesagt, ich muss darüber nachgrübeln. Irgendetwas kommt mir ganz, ganz bekannt vor. Es toucht mich. Und irgendetwas erinnert mich auch immer noch an Hitler. Und ich weiß nicht genau, was es ist. Sind es die monumentalen Gebäude? Weil in der Schweiz ist ja nichts so groß. Wir haben den Bundestag angeschaut. Dem deutschen Volke.
Ja, da gibt es ein wunderbares Beispiel, was mich also richtig auf die Palme bringt. Das ist die Schlossrekonstruktion in dieser Hauptstadt Deutschlands.
Ja.
Und da hat doch dieser Architektsteller, hat diese Spreefassade, durch mein Palast übrigens, ist ja eine Glasfassade, durchsichtig, lebendig und fürs Volk gewesen. Und da steht jetzt Mussolini an der Spree. Bist euch mal. Also
das muss man sich
ich finde das toll, dass du also ich nehme an, du hast genau vor diesem Gebäude auch gestanden, oder nicht?
Ja, wir sind da ziemlich viel gelaufen.
Das ist das Gebäude der Faschisten in Rom, das ist jetzt das Außenministerium, kann man noch besichtigen. Mussolini. In Berlin, muss man sich mal vorstellen, in Deutschland baut man diese Architektur. Es ist wirklich furchtbar. Ja, also ich bin froh, dass ich das mal jetzt loswerden kann.
Ja, ja.
Ich rege mich da bei allen möglichen Leuten aus, die sagen, die du spinnst. Aber ich kann es auch beweisen, dass das schlechte Architektur ist.
Ja, okay.
Ja. Und Berlin ist eben so eine Stadt, der es ist gleich eine Story noch dran. Meine Tochter ist Landschaftsarchitektin, jetzt gerade im Büro in Berlin angefangen.
Ja.
Was kriegt sie für eine Aufgabe? Die Fläche zwischen dem Schloss, also zwischen Spree, Fernsehturm und Alexanderplatz, hier eine riesenfreie Fläche.
Ja.
So eine Fläche gibt es in Europa nicht
nochmal
in einer Hauptstadt. Eine fantastische
Ich war
Fläche.
Auch beeindruckt gestern.
Und sie kommt da in ein Team rein, was genau diese Fläche bearbeitet, was aktuell, woran ich 1965 etwa gearbeitet habe.
Okay.
Ist das nicht verrückt?
Ja, das ist sehr verrückt.
Es ist nichts gesteuert im Hintergrund, sondern es ist tatsächlich zufällig entstanden.
Ja.
Und der Teamleiter, der Projektleiter war vor einer Woche bei mir in Dessau und hat sich angehört, was ich dazu zu sagen habe. Also das ist mir bisher noch nicht vorgekommen.
Ja.
Das versöhnt mich so sehr mit dem Westen, dass ich also richtig schön, glücklich bin, dass das passiert.
Weil
ich habe es ja erwartet, dass beim Palast der Republik auch mal zu mir was kommt. Der Wettbewerb mitgemacht. Ich habe eine Petition verschickt ans ganz Deutschland, dass das furchtbar ist, dieses Schloss wieder aufzubauen. Erstens, zweitens noch schlimmer, so aufzubauen, wie es aufgebaut wurde.
Ja.
Und null Reaktion natürlich. Ne? Das ist weit weg. Und jetzt kommt diese hübsche Gelegenheit. Also es ist eine Kleinigkeit. Aber
Gelegenheit,
ich will
warum?
Mich da gar nicht einmischen. Aber
ja, ich wollte gerade fragen, Gelegenheit, warum? Warum Gelegenheit?
Die Gelegenheit.
Ja, warum du das Wort Gelegenheit nutzt. Also kannst du ein bisschen Einfluss nehmen?
Gelegenheit wieder, das wäre jetzt zu viel. Ich muss meine Tochter, die ist da eingebunden. Ich melde mich da auch. Jetzt habe ich mich gemeldet und dann bin ich still.
Ja.
Das geht nicht. Es gibt immer nur einen Kopf und oder zwei, drei Leute, die sich verstehen. Da muss ich nicht mit rein. Aber es ist ja wunderbar, das zu beobachten.
Ja.
Und ich hätte auch anders kommen können. Eigentlich wollten, wenn die Immobilienhaie da stärker Lobby entfacht hätten und Berlin nicht halb links reagiert worden wäre, regiert wird, dann wäre das zugebaut worden, diese Fläche. Und das ist ein echtes Erbe der DDR, diesen Raum zu lassen und also diese Großzügigkeit in diese Stadt reinzubringen.
Also ich fand es wahnsinnig toll gestern. Also diese Fläche, dass es die gibt.
Ja.
Und
ich kann dir vor allem die Namen erzählen. Ne? Also mein Freund Walter Herzog und der Statiker Rolf Heider. Also wir haben da unser Leben reingesetzt in diese Entwürfe für die Strecke vom Alexanderplatz bis zum ehemals Marx-Engels-Platz Schloss bis Unterlinden.
Ja, toll. Jetzt waren wir schon im Berlin der heutigen Tage angekommen. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu der Zeit, wo du am Bauhaus warst. Denn du hast ja da mitgearbeitet. Du warst da ja wissenschaftlicher Mitarbeiter, gell? Weil das war in Dessau, in Dessau.
Also in Dessau. Es ist wirklich fast wissenschaftliche Mitarbeiter. Das ist so eine bürokratische Bestimmung, die also das Gehalt bemisst. Ne? So.
Ja, das klingt aber gut dann demnach.
Als dieses Bauhaus in der DDR steht, so irgendwie hat sich das langsam entwickelt und 1987, 88, wo ich dazu kam, war es sozusagen in die Rolle gekommen, selbst zu produzieren. Also das lag daran, dass von Weimar aus die Soziologen in Weimar, die einzig anerkannten in der DDR-Soziologen, die hatten also entdeckt, dass man doch ein bisschen beim Wohnungsbau und sonst wie Städtebau eben sich vielleicht die Gesellschaft genauer ansehen müsste, nicht alleine aus den Büchern Sozialismus entwickeln, sondern mit den Menschen das zu machen.
Ja.
Und da gab es also einen, der von Weimar aus da auch nach Dessau geschoben wurde, Professor Rolf Kuhn. Und der suchte also, ich sag mal, händeringend einen, der irgendwoher aus Berlin oder sonst wo nach Dessau kam, diese mickrige Stadt, und da als Städtebauabteilungsleiter einsteigt. Und da hat er mich gegriffen. Wir haben dann in der Kneipe in Berlin gesessen und da habe ich also dann auf den Handschlag hin zugesagt, ich komme nach Dessau. Ich war noch beim Bauen an der Friedrichstraße, Wohnungsbau. Mit Friedrichstadtpalast war fertig, da ringsum die Wohnungsbauten und die habe ich da sozusagen verlassen, war auch in anderen Händen, alles in Ordnung. Ich konnte weg und brauchte nicht mehr in Berlin zu bauen. Hat es auch ein bisschen satt, muss ich sagen.
Mhm.
Hat sich da eine Leitungsstruktur in Berlin ergeben, die dann durch die Wende völlig aufgebrochen war oder aufgebrochen wurde und verloren gegangen ist. Aber damals funktionierte das richtig von oben, Partei und so weiter, nach unten. Aber auch von unten war es möglich, mit Ideen hineinzugehen. So gut, also er hat mich geworben und ich habe da das angefangen. Wollte gerne mit Studenten was machen.
Ja.
Und da bin ich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden. Und wir haben also das sozusagen fortgeführt, was im Bauhaus vom Gropius so Sitte war, dass man also nicht Professor oder Doktor oder sonst was war, sondern man war eben Meister.
Genau.
Und es gab Schüler und wenn gute Laune war, hat dann mal auch einer zu mir Meister gesagt, aber eigentlich waren wir da null Personen im Grunde. aber es ganz gab demokratisch. Das Bauhaus. Und das Bauhaus hatte sich, also dieses neue Bauhaus in DDR, sollte, das war der Wunsch von Architekten, viele, auch der Westen hat das beobachtet. Der Wunsch war da, dass wir den Städtebau beispielhaft verbessern. Ja. Da hat es ein grobes Seminar gegeben, an dem ich dann als Organisator teilgenommen habe, dann noch mitgemacht habe. Und daraus sind Projekte entstanden. Und was ist passiert? Die DDR ist uns abhanden gekommen. Und also dieser Sprung jetzt in der DDR, einen Montagebau zu entwickeln, der menschlicher, einen Städtebau zu entwickeln, der für die Bevölkerung was bringt und nicht für die Genossen,
ja.
Das ist also dann sozusagen baden gegangen. Wenn es überhaupt hätte vielleicht kommen können, aber wir waren da optimistisch, wie die ganze Zeit in der DDR, immer in der Hoffnung, es wird schon irgendwas gelingen.
Ja, okay. Am 9. November 1989 ist ja die Mauer gefallen. Kannst du dich noch erinnern, was du gerade gemacht hast, als diese Info?
Zwei Tage später bin ich mit Tränen in den Augen rübergelaufen und ich weiß nicht, warum ich geheult habe, aber ich kann sie heute noch heulen.
Ja,
ich habe ein Kilo Bananen gekauft und habe die gefressen vor dem Reichstaggebäude. Und da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich da, so in dieser Bananenrepublik. Und ich meine das nicht böse, aber es war dieser Schmerz, etwas zu verlieren, was Ungeheures Neues zu gewinnen. Also dieses Deutschland zu gehören. Aber wir haben uns, war zu sehen, ne, dass das kam und das war dann, war klar, das geht im Grunde schief. Aber es ist sozusagen ein Glück, dass es schief, also für die DDR-Leute schief geht. Es ging nicht anders. Das war die Einsicht und das hat mich da schon sehr geschmerzt. Nicht?
Ja. Ich war noch jung, ich hatte meine Kinder noch nicht und ich war in einem roten Opel Kadett, zwei Türe, auf der Autobahn. Ich habe Praktikum gemacht fürs Architekturstudium, habe meine alte Villa baubiologisch umgebaut. Und das war in Nürnberg und ich bin immer zwischen Köln und Düren und Nürnberg hin und her gefahren. Und da war ich eben gerade auf der Autobahn, als dann die Mauer ist auf. Ja. Wir haben geschrien im Auto, wie die Verrückten. Ja, das vergisst man nicht, wo man an diesen Momenten war.
Ja, es war ein großer Jubel.
Ja,
ja. Ja.
Gibt es irgendwas an dieser Zeit des Bauhaus, was für dich so ganz besonders gewesen ist?
Ja, es sind also diese knapp zwei Jahre Bauhaus in der DDR.
Ja.
Das Besondere war unsere Strategie, Studenten aus der DDR, das lief auch später dann nochmal auch aus ganz Deutschland, nach Dessau zu holen und mit den und die Studenten waren aus verschiedenen Hochschulen. Also erstmal Dessau, das ist Heiligendamm, Dresden sowieso, Weimar und Halle. Das waren die, wurden Architekten ausgebildet, die kamen zusammen und kriegten von uns Aufgaben. Immer nur einer oder zwei.
Ja.
Das waren also fünf, sechs Studenten.
Ja.
Und Betreuer, ich nicht allein, das waren nur vier, fünf Architekten und auch Design. Und die absolvierten ihr Praktikum im Bauhaus mit Aufgaben, die wir ihnen gestellt hatten und sie mitbrachten. Also zum Beispiel eine Studentin, die hat für Weimar ein Bauhausmuseum entworfen, was in Graz von der Form dann gebaut wurde. Also ein organisches Gebilde, das Museum. Das hatten wir in Weimar in der Altstadt liegen, dieses Ei, dieses Bauhaus-Ei, ganz herrlich. Also solche Dinge sind da entstanden.
Ja, okay.
Und das war eine fantastische Sache, weil die Studenten sich untereinander bemüht haben, geholfen haben, auch draufgekommen, was macht der so oder zugemacht, in diesem Glashaus, das muss man dazu sagen.
Ja.
Das ist also nicht, ich glaube, das ist wirklich eine Physiologie, die überspringt auf die Seele, dass man also sich wohlfühlt in einem Raum, der klimatisch wie außen wirkt, also Hitze im Sommer, im Winter war es kalt, so. Kein Problem. Es kochte gewissermaßen. Also es war ein geistiger Prozess, der sich da entwickelt hat durch das Zusammensein verschiedener Studenten. Und das war also mein Thema. Und es gab viele andere Themen, die mit der Sammlung zusammenhängen und überhaupt die ganze Entwicklung der Region. Ne?
Ja.
Übrigens habe ich da meine Frau auch kennengelernt, die war Studentin aus Dresden und ich habe sie betreut und das ist dann auch.
Jetzt betreust du sie immer noch. Das ist eine lange Betreuung geworden.
Ja.
Wie schön. Ja, mit der Anne hast du ja dein Architekturbüro, wo du nur noch so ein ganz bisschen dabei bist. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen mal auf deine Malerei kommen. Hat sich irgendetwas geändert? Oder beziehungsweise, wenn ja, was hat sich geändert am Architektendasein früher, als du deine ganz aktive Zeit hast, zu dem, was du heute so erlebst an den Architekten? Ich habe so das Gefühl, das ist nicht mehr das Gleiche.
Ja, sicher. Es kommt auch auf die Projekte an. Also ich suche auch immer nach Unterschieden. Aber andererseits bin ich nach wie vor der Meinung, Architekt kann egal, Krankenhaus, Schule, alles entwerfen. Man kommt bloß nicht immer so richtig ran. Ne? Ich müsste sagen, dass ich in der DDR so ein bisschen Glück hatte, dass ich an der Spitze da war. Habe ich natürlich gesucht und das ist kein Zufall, aber ich bin da spitze gewesen. Andere hatten nicht die Chance, an diesen Vorhaben, an denen ich mitgearbeitet habe, dann wirklich frei zu arbeiten. Ne? Wir haben im Prinzip gemacht, was wir wollten. Und also diese Freiheit hatte ich schon, nicht andere. Ne? So. Und das ist der große Unterschied. Der ist da gar nicht so gegeben, dass man sich jetzt als freier Architekt im Westen, sage ich mal, jetzt wohlfühlte, als ich war ein freier Architekt. Ne? Obwohl alle möglichen Bindungen, man konnte sich eben geschickt verhalten und sich frei fühlen, auch Arbeit ähnlich. Also heute, der Architektenberuf hat sich nicht gewandelt. Das ist vieles komplizierter und länger geworden. Es gibt mehr Bestimmungen. Es ist also ganz, ganz schlimm. Da kann man klagen. Aber die Aufgabe ist genau dieselbe. Ich muss dir erklären, und so mein Betrieb hatte 10.000 Angestellte. Also da waren 2.000.
Das Architekturbüro hatte 10.000?
2.000 waren in der Projektierung und die anderen 8.000 haben gearbeitet. Das heißt, wir hatten einen Direktor, der vom Projekt bis zur Fertigstellung alles in einer Hand hatte. Also Oligarchen im Prinzip, ne? Bloß, dass sie keine Millionen in der Tasche hatten. Das waren richtig tolle Leute, diese Werkdirektoren in der DDR. Ja. Und so einen hatten wir, der Hermann Wern. Und die Kette da bis runter, das Chefprojektierung, das ist die übliche Hierarchie. Das ist ein Großbetrieb. In den Großbetrieb gab es ein paar Zimmerweiter, den Stadier, den Kostenplan und den Ökonom. Ich hatte alles an der Hand. Das muss ich mir heute suchen.
Ja.
Wenn ich nicht in einem großen Büro bin, selbst die großen Büros haben sich alle spezialisiert. Also diese Spezialisierung. Ja. Also ich weiß nicht, ob das nun ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Es gibt ja große Büros auch jetzt, die eben alles haben. Ne? Die, jetzt haben sie auch Rechtsanwälte, die hatten wir auch damals übrigens, um die Schäden abzuwenden oder die Regressforderung. Ja, also ich sehe darin, also vom Inhalt her keinen großen Unterschied, nur dass eben die Verteilungsverhältnisse eben da die andere sind. Ne?
Ja. Ja, und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über deine Malerei sprechen. Ich habe von dem lieben Herrn Büchting diesen Katalog bekommen, den er eben auch so ganz toll findet. Und dieser Katalog, da sind Bilder drin von Skizzen, aber eben auch Gemälde, die du gemacht hast. Ist es eine Selbstverständlichkeit, wenn man Architekt ist und für die Menschen skizziert, also um Raum zu erschaffen, ist es dann eine Selbstverständlichkeit, dass man auch malt? Kommt man zwangsläufig zur Malerei?
Ja, also Gruppes konnte aus körperlichen Gründen schlecht zeichnen. Und er hat eben die Architektur im Kopf gemacht und hatte Leute, die das fertig gebracht haben, seine Gedanken. Er hat sich so korrigiert, dass die genialen Dinge rausgekommen sind. Also es ist nicht so, dass ein Architekt unbedingt mal nicht mal zeichnen muss er können.
Der konnte weshalb nicht zeichnen? Aus körperlichen Gründen?
Er hatte eine Behinderung.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Er konnte keinen geraden Strich ziehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so bekannt ist. Aber das ist also so verbürgt und ich erzähle das gerne, weil viele sagen auch, Gropius hat keinen Entwurf gemacht. Und das stimmt eben in gewisser Weise. Er hat keinen Entwurf gezeichnet. Das haben andere gemacht.
Er hat zeichnen lassen, aber seine Ideen.
Aber es sind seine Entwürfe.
Ja,
da gibt es keinen Zweifel.
Ja.
Und ohne Gropius wäre jetzt auch nicht das Bild geworden. Aber es gibt keine Zeichnung, keine ursprüngliche Zeichnung für das Bauhaus, wie es gebaut worden ist. Es gibt immer irgendwie Vorläuferzeichnung vom Entwurf. Von anderen.
Ja.
Ja gut, also zur Malerei, also ich habe immer schon skizziert und das vor allen Dingen gerne, auch in der Studienzeit, kleine Skizzen auf meiner, es gibt also wenn ich die mir angucke, meine Italien-Zeichnung, das ist so eine Wucht. Ne? Das ist schade, da liegen bei mir zu Hause rum. Im Katalog kann man sich angucken. Ja, also das sind richtig wertvolle Dinge, also für mich und vielleicht auch für andere. Und dann habe ich eben auch Bilder gemalt. Ein Bild ist zum Beispiel bei einem Professor, Atomprofessor in Zürich. Über ihn habe ich einen Kollegen geschenkt, ein Bild. Sein Sohn hat es mit nach Zürich genommen. Das hängt da an der Wand, eins meiner ersten Bilder. Und also ich habe Freude dran gefunden, was zu malen. Und andere Leute haben gesagt, der Dieter kann malen, schöne Sachen und so. Also ich habe also auch eine gewisse Anerkennung.
Ja, schön. Ja, das ist toll, ne?
Ja, natürlich will ich auch etwas ausdrücken. Das ist oft inhaltlich. Meine Hausärztin, die hat sich ein Bild bei mir bestellt. Was willst du haben? Ich sage, na, willst du was Religiöses haben oder sowas? Oder Buddhistisch. Also habe ich Buddhismus ein bisschen studiert. Die 8 Qualitäten, so wieder vergessen, habe ich gemalt.
Ja.
Also ein wunderschönes Bild hat sie gekauft. Und so habe ich dann auch Adressat an den Bildern. Und mein Keller ist, ja, habe ich so, also ich bin nicht so produktiv, also 10 Bilder im Jahr höchstens.
Ja.
Es gibt den Anlass, dass es jedes Jahr in Dessau eine Brauart.
Ja.
Das hängt damit zusammen, dass wir im Brauhaus, ehemalige Schultheißbrauerei, übliche Treuhandgeschichte niedergewalzt und Ruine. Und wir haben das teilweise ausgebaut und da gibt es also eine Ausstellung Brauart jedes Jahr und da bin ich beteiligt mit 3-4 Bildern und die werden auch dann eigentlich auch zielgerichtet gemalt. Vorher hatte ich eine Kreuzigung gemalt, aber ohne Jesus.
Bist du religiös?
Ich kann nicht Nein sagen, aber ich glaube nicht an einen Gott, den Gott der Bibel. Ich glaube an alles, was in der Bibel steht, wenn es physikalisch möglich ist.
Ja.
Erkläre ich das meinen Pfarrersleuten,
wenn
ich rede. Und aber die Jesus-Geschichte ist natürlich eine spannende Geschichte. Die ist einfach Wahnsinn, was man da rein raus und reinlegen kann.
Ja, was man daraus gemacht hat. Da gibt's ja, kennst du dieses Kinderspiel Flüsterpost? Du musst ja nur 5 Menschen, und es geht nicht nur um Kinder bei Kindern, sondern nur 5 Menschen, auch können auch Erwachsene sein. Der eine sagt dem anderen was ins Ohr, flüstert ihm ins Ohr,
so.
Und hinten kommt was anderes raus.
Ach, stille Post, sagst du.
Stille Post.
Ja.
Flüsterpost, ja.
Wir sagen
stille Post.
Ja. Und da kommt dann was ganz anderes.
Genau. Ich kann das gar nicht glauben, weil ich weiß, was der eine vorher gesagt hat, was gewesen ist. Und man hat sich das ja über, ich weiß nicht wie viele Jahre, erzählt. Also
ich
über das Wasserlaufen.
Ich sage, das ist, also dieser Text ist gemacht und der Glaube hat sich entwickelt. Aber jetzt gehe ich zurück und sage, das Ganze hat einen Sinn. Das hat einen Sinn für den Menschen. Und da ist also das Thema, was ich mir selber gefunden habe, auch zur Verwunderung unserer Kreisoberpfarrerin. Das werde ich dann auch mal in der Kirche vorstellen. Es sind auch 3 Bilder. Und ein Bild, da steht, das ist auf das Wort, Jesu Wort, warum hast du mich verlassen? Dieser Verzweiflungsschrei des Menschen, Jesus.
Ja.
Und da gibt es ein anderes Evangelium, Johannes Evangelium. Da kommt das Jesu Wort auch am Kreuz. Keiner hat es gehört, aber so ist es aufgeschrieben. Es ist vollbracht, eiskalt. Es ist vollbracht, zack, tot und weg. Ich bin, das ist Schicksal, das steht in der Prophetie. Ich muss sterben, das ist so bestimmt für mich, keine Chance. Und diese Dialektik zwischen dem Menschen und der eiskalten Berechnung, das ist das Spannende an dieser Bibelgeschichte.
Ja.
Und die ist entstanden und man kann sie eben rückwärts wieder aufschlüsseln.
Ja.
Und das war sozusagen mein philosophisches Thema. Und das habe ich gemalt als Wortbild. Das sind auch Menschen drauf, aber im Grunde ist es ein Wortbild.
Eine Thematik, die ich gesehen habe bei deinen Bildern, ist, da geht es um den Menschen.
Mhm.
Und ich habe so das Gefühl, wenn die Werke älter werden, dann geht es mehr um Philosophie. Insofern man es denn überhaupt trennen kann.
Mhm.
Eigentlich ist es ja verwoben. Und zwar habe ich mir 2 Bilder rausgesucht, die ich ganz toll fand. Das eine heißt König. Einer dirigiert auf dem Karobrett seiner Gesetze. Mhm. Er sieht und dirigiert das Finale, die anderen kümmert das nicht. Von 2007, Acryl auf Leinwand.
Also das ist so ein mittleres Format. Nicht?
Bist du noch im Besitz von dem Bild?
Das habe ich noch.
Das hast du noch, toll.
Ja.
Also diese 4 hier in dem Katalog Seite 22, 23, die finde ich alle ganz toll, aber das fand ich irgendwie so ganz besonders toll.
Ja, das ist diese verrückte Dramatik, dass das Individuum steht auf dem Podest und dirigiert der Dirigent, nicht? Das ist Präsident oder sonst wie ein Professor,
Chef
oder wie, alles möglich. Jedenfalls ein Bestimmer, das ist ein Thema für mich, der Bestimmer und die Bestimmten. Das ist der Bestimmer. Und die anderen so bestimmt und bestimmt, das ist die...
Mit geschwollener Brust
die Grenze,
steht der da.
Die Grenze, ja, ich weiß gar nicht. Das sind solche Figuren, mal ich in einen Zug, die sind nicht komponiert. Ne? Da weiß ich manchmal gar nicht, wie ich es gemacht habe. Man könnte es korrigieren, da wäre es totgegangen.
Ja, verstehe.
Und die Menschen, ja, die merken es nicht. Ich habe noch ein anderes Bild jetzt neuerdings gemalt, da gucken die alle in den Handy. Und da steht drunter, also... Die Menschen werden den Untergang der Welt im Smartphone erleben.
Ja.
Das ist diese Verrücktheit, ne?
Ja.
Dass man sich informiert und die Welt geht zugrunde und man kriegt es gar nicht mit.
Erst wenn es da geschrieben steht, ja, ne? In den News.
Und so ist das ähnlich, die Erde fällt und die Menschen merken es nicht.
Du hast gerade gesagt, das ist ein Thema für dich. Hat das mit der DDR zu tun und mit der Bevormundung? Hat es die gegeben?
Also ich bin genauso bevormundet im Westen wie im Osten.
Ja,
wer ist denn schon frei oder nicht bevormundet? Natürlich ist das Gefühl ein anderes. Ansonsten, heute früh fiel mir ein, dass dieser Putin eigentlich, den man eben tatsächlich eben selber faschistoid reagiert, dass er eigentlich die Spitze dieses Kapitalismus eigentlich ist. Das ist eine wahnsinnige Umkehrung im Moment stattfindet.
Ja,
ne?
Ja.
Also richtig von hinten geht es wieder, die Schaufel wieder von vorne los. Das ist so idiotisch. Und es ist nicht der DDR-Unglück. Das ist allgemein. Also der Dirigent, der nicht die Welt kennt und sich auch nicht drum kümmert. Und die anderen sind die sich auch nicht drum kümmern, aber die getroffen werden und fallen. Also es sind alles Interpretationen. Ich habe das Bild mir nicht vorgenommen, sowas zu malen. Dann male ich eine schwarze Fläche, nicht? Und dann kommt eine Goldsache dazu, da habe ich die Menschen gemalt. Ist sicher hier auch noch was anderes drunter, was mir dann nicht mehr gefallen hat. Also so ein Bild entsteht im Prozess. Und was ich jetzt erzählt habe, ist völliger Quatsch. Also ich habe das überhaupt nicht gedacht beim Malen.
Ja.
Das ist entstanden und man kann es jetzt interpretieren. Das ist natürlich ein Thema, was
Never ending story.
Worüber man so reden kann.
Ja, und zwar immer. Ne?
Ja, immer.
Ja, immer und eigentlich auch sogar überall.
Das kann jeden Moment passieren.
Ja,
ne?
und passiert ja auch jeden Moment.
Wir tanzen, sitzen hier.
Ja, und das Nächste ist, das heißt Nichts und Alles. Ich schlage auf, Seite 162. Das fand ich auch ganz toll. Und ich fand nicht mal unbedingt die Bilder, nicht unbedingt die Bilder fand ich gut. Ich fand das, was du dazu geschrieben hast, ganz toll.
Ja, das ist ein wirklich 4 Bildermeter mal Meter, das ist eine Wucht, diese Bilder. Also da steht eben dieses Alles und das Nichts und jeweils in einer gewissen Interpretation, das Rot-Schwarz natürlich und Gold, das leuchtet, das richtige Blatt Gold.
Ja,
und das ist ein Silberstreifen, also auch wirklich Silber. Also
Silber,
mal Silber, das ist nicht richtig, das Blatt Gold ist. Und es ist also auch negativ gemalt. Ne? Also diese Figur, die Grafik ist der Zwischenraum zwischen den Bildern, nicht? Also das ist die Grafik immer dazwischen, bedeutet aber nichts. Nicht? Und das alles nichts ist das ist eben die Philosophie, dass man sich alles und nichts nicht vorstellen kann. Weder alles noch nichts sich vorstellen kann. Es geht einfach nicht. Man wird verrückt, wenn man, das habe ich geschrieben, ne? Wenn man versucht, das sich vorzustellen. Im Moment sind ja durch das Hubble-Teleskop, was da rumfliegt in der Welt, solche Informationen kommen mir jetzt aus fast zum Urknall, der vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Also geht zurück, nicht? Und man schafft es einfach nicht, das zu realisieren, dass es irgendwann nichts gegeben hat.
Ja, ja, absolut.
Ebenso kann man sich nicht vorstellen, dass es alles gibt, weil wenn man sich alles vorstellt, dann muss es ja irgendwie noch was, also da muss zu packen sein. Es geht nicht zu packen.
Nein, es geht ja.
Stecken drin.
Das ist wie das Universum.
Das ist unglaublich.
Also wir saßen im Flieger und sind hierher geflogen. Jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, sitze ich da und bin fassungslos, dass dieses schwere Teil gleich in der Luft ist. Das ist so unvorstellbar für mich. Ja,
auch
Gravitation kriege ich dann immer von rechts gesagt. Aber
und die Gravitation, da kann man sich ja ein bisschen, die ganze Wissenschaft, keiner kann es erklären. Ne? Es ist, Gravitation ist nicht erklärt, ist bisher nicht erklärt.
Genau.
Man kennt die Gesetze, was die Wirkung, aber man weiß nicht warum. Und wenn man dieses Warum, das Jesus-Warum, das steht für die ganze Menschheit, ne? Und nicht nur für eine Person.
Ja.
Warum gibt es sonst
Leute? Ja. Was soll das?
Die Bitte habe ich geschenkt, das breche ich jetzt gerne mal noch drauf.
Ja.
Geschenkt in ein Institut in Erkner bei Berlin. Das ist ein Nachfolgerinstitut von der Bauakademie der DDR und die sammeln DDR-Architektur.
Ja.
Und da habe ich das bei einer Ausstellung dort in Erkner gelassen und dort sind meine ganzen Berliner Projekte. Also das, was ich noch in der Hand hatte, habe ich dort eingespeichert. Das ist ein Archiv und da ist das also drin. Leibniz-Institut heißt das.
Eine Frage, wie kann man DDR-Architektur sammeln? Die Zeichnungen?
Die Zeichnungen. Alle Architekten zu machen, die das ansprechen und fragen, wollt ihr uns die Sachen geben, wenn ihr gestorben seid oder schon am besten vorher?
Oh shit.
Da heißt das Vorlass.
Da wird man
das ist ganz prima. Ich habe mich befreit von meinen ganzen Berliner Arbeiten.
Ja.
Habe jetzt wieder einen Laden voll, aber weiß ich noch nicht wohin. Aber in Erkner, da habe ich das alles schön abgeben können.
Sind das die Rollen, die wir früher hatten, aufgerollt?
Das ist oder? Ja vieles, das, was ich noch hatte. Also was in meinem Umzug von Berlin nach Dessau und in Dessau übrig geblieben ist. Aber es ist eine ganze Menge.
Ja.
Und da habe ich dieses alles nichts gelassen und sie waren ganz glücklich, dass es jetzt
das
haben, obwohl es eigentlich nicht zur Architektur gehört. Das ist sozusagen die Verleugnung des Ganzen.
Hat es einen Grund, dass du mit Acryl malst und nicht oder gemalt hast?
Leinwand und Acryl, das geht schneller.
Ja.
Ich habe also dieses Bild, was ich vorhin erzählt habe, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter bei Dirk Prasser. Vielleicht kriege ich das mal zu hören. Dirk Prasser ist der Sohn meines Freundes in Berlin, der mit dem ich Alexanderplatz gemacht habe. Er war mein Chef, mein Abteilungsleiter und dann auch am Palast der Republik zusammengearbeitet habe. Und dem habe ich dieses Bild geschenkt. Das ist auf Hartwasserpappe gemalt und der hat das Erbe von seinem Vater hat das mit nach in die Schweiz genommen. Und das ist ein so schönes Bild. Da hatte ich noch die Ölfarben im Sinne. Jetzt akkuriert, es geht schneller, trocknet und ich bin ein Korrigierer, also was mir nicht gefällt, das mache ich auch bei der Architektur so. Da sage ich, gut, Schluss, ich fange ein anderes an. Manchmal kommt man wieder zum selben Zeug, da ärgert man sich auch. Aber ich mache das so und mit Acryl geht das. Das ist in 10 Minuten trocken, kannst du drüber malen.
Ich finde die Frage immer ganz spannend, wann ein Künstler weiß, dass das Werk fertig ist.
Ach,
das und das frage ich doch relativ häufig und ich kriege verschiedene Antworten.
Ja.
Ist da ein Unterschied? Wann weiß man, dass das Gebäude fertig ist und wann weißt du, dass das Bild fertig ist?
Ja, also wenn ein Gebäude fertig ist, dann hat man es los. Das ist wie ein Kind, was man entlässt, also sieht zu, wie du zurechtkommst. Also man sorgt sich drum. Mein Palast, da habe ich mich wahnsinnig geärgert, so abgerissen bin. Aber es war nicht so schlimm.
Ja.
Es ist weg. So, und beim Bild, das lässt sich nicht korrigieren. Ne?
Ja.
Es kommt natürlich vor, und das hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man da mitarbeitet an der Entwicklung dieses Gebäudes, so wie man sich eben auch in das Leben eines Kindes dann noch, wenn es groß geworden ist, auch noch einmischen möchte oder helfen kann, wenn man helfen kann, hilft. So ist das natürlich beim Gebäude auch. Aber das ist weg. Das ist weg. Ein Bild ist etwas viel Persönliches. Das hat man selber gemalt in ein Haus, das haben 100 Leute gebaut oder noch mehr. Das ist ein ganzer Prozess.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Und viele haben das Gefühl, die Väter zu sein oder die Mütter von dem Gebäude.
Du hast als Maler hast du die Chance, eine ganze Welt in kurzer Zeit einzurichten. Und als Architekt musst du lange dran arbeiten.
Mhm.
Und musst es auch entlassen können. Mein Sohn habe ich ein Bild geschenkt, so für verschiedene Grüntöne und meine Schwiegertochter. Und jetzt kam ich zu Besuch in Berlin. Und er hing nicht mehr da. Und wo hängt es? Beim Enkel im Zimmer. In der äußersten Ecke, hinten am kleine Kammer, hängt es. Wahnsinnig, habe ich mich gefreut. Ne?
Ja.
Ich sage, solche Sachen, wenn sowas passiert, dann denkt man, na, man lebt doch ein bisschen weiter.
Ja, absolut. Wäre es schlimm, wenn ein Bild von dir auf dem Klo irgendwo landet?
Nein, im Gegenteil.
Weil da sitzt man ja relativ häufig und lange.
Das Klo hängen, weil du da in Ruhe gucken kannst.
Ja, genau. Ich wäre auch nicht beleidigt.
Auf meinem Klo hängt ein Bild in Gouache von Erfurt. Da habe ich so ein kleines Bild, das habe ich mal meiner Mutter geschenkt. Und die Bilder kommen ja dann, die man den Eltern schenkt, die kommen ja immer wieder, zurückgedrudelt, dieses Volk. Und das hängt auf dem Klo. Und das gucke ich mir immer mal an. Das ist erstaunlich, was gemeint. Weil ich mich erinnere, dass mein Professor, Georg Nerlich, mein Malprofessor, wirklich guter Mann, also einer, der selber ein bisschen auch gemalt hatte, so feine Sachen, also kein Stratege, der so berühmt war. Und der, da war so üblich, also Exkursionen in Erfurt, alle schwärmen aus, Nachmittag oder abends werden die Bilder zusammengehängt und angeguckt. Und der Professor sagt dann irgendwas. Und die Assistenten, und ehrlich sagt überhaupt nicht. Oh. Ja, gut.
Okay.
Nächstes. Das war so herrlich. Ja, das vergesse ich auch nicht, weil bei allen anderen hat er irgendwas rumgemäkelt.
Ja.
Bei mir hat er nicht gemäkelt, das ist ihm nichts eingefallen. Da habe ich so dieses Selbstbewusstsein an der Stelle.
Ja.
Also fällt mir jetzt im Gespräch eigentlich ein, dass das vielleicht ein Punkt war, wo ich gedacht habe, vielleicht bist du doch was wert, als, auch als Maler.
Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Lieber Dieter, ich fand das Gespräch ganz wunderbar, mich sehr, sehr gefreut. Ich bin so erstaunt, dass du 85 Jahre alt bist. Für mich kommst du in deinem Geist teilweise jünger als ich selber vor. Das finde ich ganz toll. Super. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, es hat mir auch Freude gemacht.
Sehr schön.
Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen.